Posthum Prost, Gregor.
Ja, /Filmfestival Horst.
Und willkommen beim Biertaucher Podcast 175.
Diesmal weder aus der Zypresse noch aus dem alten AKH, sondern
aus einer seltsamen Seitengasse des 7. Bezirks, die ich jetzt nicht entziffern kann. Wir sind nämlich am Heimweg von der Zypresse. Wir haben es nicht übers Herz gebracht, den Garib zu fragen, ob er die Musik abdreht. Und jetzt haben wir einfach beschlossen, wir machen den Podcast so unterwegs.
Genau.
Deswegen, Sie werden jetzt live aus den Straßen Wiens aufgenommen.
Deswegen die Störgeräusche zu entschuldigen, als wenn sich hier wieder immer wieder Autos vorbeirauschen. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
Und wir hoffen darauf, dass uns Bernd Schlapsi wieder flattert.
Ja, in Wien das nicht so echt.
Ja, sicher. Beziehung zu Sponsoren aufbauen.
Wie schaut's aus mit der klassischen Frage?
Haben wir was erlebt, Herr Produm?
Ja, ich auf jeden Fall. Also diesmal zumindest mehr als auf der Couch sitzen.
Echt?
Weil ich war sehr oft im Kinosessel.
Ah, sehr
gut. Ich habe ja den zweiten Teil zum Slash-Filmfest erlebt. Das heißt, das Ganze ist... Wo bist du? Abgelenkt?
Ja, leicht irritiert. Du warst wieder Slash-Filmfest dann.
Ja, das ist ja zu Ende gegangen, diesen Sonntag.
Ja.
Und ich habe bis dahin noch geschafft, zumindest 1, 2, 3, 4, 5 Filme anzuschauen. Und
okay.
Die kann ich ja kurz umreißen, zumindest die interessanten.
Und sonst softwaremäßig, hast du gehumblebundelt oder...
Ja, gehumblebundelt. Ich habe mir schon ein weiteres gekauft. Darüber kann ich allerdings noch nichts berichten, weil ich es noch nicht wirklich angespielt habe.
Du kaufst zum Raffen.
Ja, ich kaufe zum Raffen. Es ist schon mittlerweile auch so überbordend, dass jetzt so immer so ein, zwei Spiele drinnen sind, die ich bereits besitze.
Ah, okay.
Und die ich dann aber, das ist ja recht gemütlich, beim Humble Bundle dann gleich weiterschenken kann.
Ah, okay.
Und die gebe ich dann einfach ab. So wird so ein bisschen hin und her getauscht mit den Humble Bundles Abdeckungen.
Verstehe.
Aber ansonsten habe ich noch so zwei kleine Tech-Themen, die man anreißen kann.
Ja, ich habe ausnahmsweise was erlebt. Ich kann berichten von meiner neuen Leib- und Magen-Linux-Zeitschrift, dem Linux Voice Magazin. Da ist Issue 8 herausgekommen, was mir sehr gefallen hat. Und ich war wandern, ich habe mich körperlich bewegt. Und zwar war ich am Leopoldsberg und bin dann beim Runtergehen in den Wiener Weinwandertag geraten. Und ansonsten war ich noch im Kino. Ich habe mir Map to the Stars von David Cronenberg angeschaut.
Da kann ich ja schon mal im Vorhinein Respekt aussprechen. David Cronenberg habe ich sehr gerne als Regisseur. Da bin ich sehr gespannt, was du darüber berichten wirst.
Okay.
Starten wir mal gleich mit den Shocking News der Woche.
Und zwar...
Wir leben ja in den Zeiten der Gates und der Bleeds und der Shocks. Hast du
Shellshock, oder?
Shellshock, ja.
Wir sind geschellshockt.
Es ist ein kritischer Fehler entdeckt worden, der schon, wir sind nicht von 22 Jahren oder so irgendwas gesprochen.
Die Shell gibt es ja schon recht lange.
Ja,
oder?
Eben. Der tritt auf in...
Wenn man
eine
sehr obskure
Seitenfolge
in die Bash eingibt, oder?
Genau, in der Bash, in der Born Again Shell, ein Standardprogramm, wenn man unter Linux arbeitet und mit der Kommandozeile arbeitet und nicht die Z-Shell verwendet oder andere alternativen Emulationen. Besser.
Kann ja zu ganz bösen Sachen führen, oder? Also durch diese Shell-Verwundbarkeit.
Ja, man kann Programmcode einführen, ausführen, indem man diesen in die Umgebungsvariablen reinschreibt. Umgebungsvariablen sind diese Variablen, die man braucht.
Wie Pass zum Beispiel.
Oder die Sprache und solche Sachen. Man kann sich das Ganze anschauen, wir werden es sicher verlinken. Auf der Wikipedia ist auch der entsprechende Bash-Befehl drinnen, um zu überprüfen, ob die eigene Shell noch verwundbar ist oder nicht. Ich meine, auf Client-Seite wird es wahrscheinlich, also wenn man einen Desktop-Rechner hat, ist nichts eventuell interessant sein, aber ganz bitter ist natürlich dieser Fehler für Server.
Und so Embedded Devices, ne? So WRT-Geräte oder wie heißen die diese?
Wie gesagt, alles, was so einen dauerhaften Dienst anbietet, das ist natürlich ganz, 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 ganz schlimm. Besonders auch, wenn du Multi-User hast und jeder User, der einen Bash-Zugriff hat, kann auf einmal gut werden. Das ist natürlich wirklich tragisch. Was nicht so tragisch war, war die Wartezeit bei Debian. Also ich arbeite oft mit Debian-Systemen und ich meine, da waren innerhalb von gefühlten ein, zwei Tagen, glaube ich, oder so, war ein App-Get-Upgrade hat das Ganze wieder behoben.
Ich muss sagen, mein Ubuntu-Rechner war sofort, also ich habe dann so einen Test laufen lassen und da hat irgendein Security-Update hat das schon gefixt gehabt.
Ja, ja. Also wie gesagt, für Desktop-Rechner ist es nicht so tragisch. Mhm. Wo der Fehler noch bis zu dem Zeitpunkt besteht, ist, es sind ja auch die Mac OS X-Rechner auf jeden Fall betroffen davon, weil die ja auch die Bash haben. Ja, jetzt kommen natürlich die Stimmen werden wieder laut, Open Source Szene ist vielleicht doch nicht so sicher wie gedacht, aber da kann man halt wieder diesen Standardspruch wahrscheinlich anbringen mit so, ja, es ist nicht die Versicherung für absolute Sicherheit Open Source, aber man hat wenigstens die Chance oder zumindest viel bessere Möglichkeiten auf Fehler draufzukommen wie bei abgeschlossener Software.
Es wird öffentlich diskutiert, dass es einen Fehler gibt und dass er gefixt wird. Wohingegen bei proprietären Systemen wird das ja nicht öffentlich diskutiert, du weißt es nicht.
Ja, und ja.
Dann wird er auch nicht, unter Umständen nicht gefixt.
Ja, ja, wie gesagt, es ist einfacher, beziehungsweise es ist besser möglich, Fehler zu finden. Die öffentliche Diskussion bei proprietären Systemen findet zum Teil mittlerweile auch schon statt. Prinzipiell ist es aber als positiv mittlerweile zu sehen, dass generell so sicherheitsrelevante, da hinten ist ein Park, wenn wir da noch einen gehen, haben wir noch einen Ruheplatz. Dass diese Fehler gefühlterweise jetzt öfters entdeckt werden, diskutiert werden, gefixt werden, schauen wir mal. Mhm. Auf jeden Fall geht's nicht mehr unter einem Bleed und einem Gate.
Ja.
Ja, das war so das erste Techie-Thema.
Okay, dann bleibe ich bei Techie. Mhm. Also ich habe ja mir im Abo jetzt gekauft diese Linux Voice Zeitschrift aus England.
Ah ja, genau, davon hast du schon berichtet.
Per E-Mail bekomme, und ich glaube, das war genau nach dem letzten Podcast, habe ich dann eine E-Mail bekommen, Issue 8 ist da, und mich so gefreut. Mhm. Und da war dann ein Link, und da war dann sowohl PDF als auch EPUB zum Downloaden, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Und und ich muss sagen, das ist wirklich so die Mischung aus Linux-Nachrichten und Tutorials und so, die mir am besten, also bis jetzt am besten gefällt von allen Linux-Zeitschriften, die ich...
Das hast du schon das letzte Mal, das ist eine gute Mischung. Ich bin
sehr begeistert. Ja, es ist zum Beispiel eine große Tutorial-Section drinnen, es ist ein Beitrag drinnen, wie man einen Stop-Motion-Film macht mit seinem Raspberry Pi, mit seiner Kamera und da sein Gerät baut, um die Kamera auszulösen. Es ist ein YouTube-Video-Downloader beschrieben, der von der Kommandozeile funktioniert.
Aha.
Und es sind halt diverse Distros werden in aller Ausführlichkeit getestet und so kleinere Linux-News und ja, also die Mischung macht's und ich bin sehr zufrieden damit. Es gibt einen Blog bzw. eine Webseite, die heißt Gaming on Linux. Die ist so ein bisschen, redet ja auch dann, welches kommerzielle Spiel jetzt demnächst auf Linux erscheinen wird.
Mhm.
Und der macht auch mit. Also dieser Gaming of Linux Typ hat da auch eine Kolumne und tut halt regelmäßig auch reinschreiben.
Okay.
Also auch als Gamer hat man sozusagen genug, ja, aber auch als Programmierer.
Ja, und es gibt auch einen Podcast, oder?
Also nicht es gibt diesen Linux Voice Podcast, ich habe ihn aber immer noch nicht gehört.
Ja, den muss ich jetzt langsam ich auch auf meiner Liste, den sollte ich auch mal anwerfen.
Ich kann es nur sehr empfehlen, Linux Voice Homepage anschauen. Und vor allem, die haben mir versprochen, dass nach 9 Monaten alle ihre Werke sozusagen Creative Commons freigestellt werden. Also per Creative Commons lizenziert werden und frei downloadbar sind. Mhm. Und das müsste jetzt langsam soweit sein, weil nach 9 Monaten, also diesen oder nächsten Monat, sollte eigentlich das Issue 1 dann sozusagen komplett frei downloadbar sein. Kann sich jeder ein Bild machen. Es gibt aber jetzt schon einige so Einzelartikel, die sie freigestellt haben.
Sehr gut. Ja, die Frage ist, ob ich jetzt mit Technik weitermache.
Ja, hast du noch Technik?
Ja, ein kleines Piece und Bit hätte ich noch an Technik, und damit man nicht einfach nur so Film nach Film, ja. Na gut, dann was mir heute auf Google Plus so durchgerauscht ist eigentlich ein gesehenes Thema von der Ubuntu Austria Gruppe.
Ja.
Das war folgendes. Es gab wieder eine Story mit Nvidia.
Nie wieder?
Nein, nie wieder, Nvidia, weißt du, okay, die okay. Nvidia, die, okay, die Grafikkartenhersteller, ja, die haben jetzt wieder, sind ja nicht sehr geliebt, muss man sagen. Der Linus Torvalds hat schon mal eine eindeutige Geste gegen diese Firma gefahren und jetzt dürften sie das entwickeln, offener Treiber für Nvidia Grafikkarten erschweren.
Also erschweren?
Ja, weil sie so, weil sie ein Security-Layer einführen, wo es drei Ebenen gibt, wo du irgendwie einmal Vollzugriff, einen mittleren Zugriff und einmal Non-Trusted-Zugriff auf die Grafikkarte bekommst. Und um vertrauenswürdigen Zugriff zu bekommen, brauchst du einen Schlüssel, den nie wieder behält. Und das ist natürlich für die Entwickler der Nouveau-Treiber irgendwie eine bittere Nachricht. Es wird jetzt das irgendwie erschwert, wobei der Programmierer von, also ein Entwickler von Nvidia schon dem Projekt kommuniziert hat, dass sie jetzt einmal in nächster Zeit ausprobieren sollen, ob es überhaupt Probleme gibt und dann mit der Zeit man sich vielleicht eine Lösung überlegen kann. Also sie haben dieses Problem schon gesehen und sie kommunizieren auch mit dieser Community allerdings. Man muss,
von ihrem Gnaden
ja, genau, man muss jetzt mal schauen, ob da jetzt, was sich da jetzt in nächster Zeit tut und wie schwierig das jetzt halt wird. Es ist halt so ein ähnliches System wie bei UEFI, so wie sie es im Artikel erklärt haben, ist es halt immer so einerseits den Treiber, aber du brauchst auch die Firmware für die Grafikkarte. Die Firmware der Grafikkarte, das ist eben das, was dann die Probleme machen wird und ja.
Ich sag's mal, was sagt das hier?
Das ist schwierig, wir müssen gar nicht, wir können auch da in diesem Zwischenbereich bleiben.
Ja, nein, ich will so Richtung Marienhilferstraße.
Okay, na, dann müssen wir, diesen
Weg einschlagen. Also wir sind jetzt irgendwie umgeben von Hochhäusern plötzlich.
Hochhaus ist gut, das ist der Kurier, weißt du?
Das ist der Kurier? Wirklich?
Ja.
Ich hab gedacht, der ist ein Nordbezirk.
Das ist der Kurier, weil es ist zumindest die Internetzeitung, es ist davon dann angeschrieben. Okay. Du wirst es dann sehen.
Wir sind im Herz des finsteren Medienimperiums Wien. Und, ja.
Tja, was hast du aus der Finsternis aus zu berichten?
Na, was berichte ich aus der Finsternis? Ich glaube, ich widme mich dem schönen Lebenteil.
Okay.
Ja, wie gesagt, es gibt in Wien, was ich nicht gewusst habe, jährlich einen von der Uli Simmer, Umweltstadträtin, organisierten Weinwandertag. Also ein Weinwandertage eigentlich. Und das war anscheinend letztes Wochenende.
Ja.
Ich war am Leopoldsberg wandern und bin da beim Rückweg hineingelandet. Du hast recht, Kurier. Und das ist recht schön. Nämlich in, dass ich das von der Himmelsrichtung sage, im Osten von Wien.
Ja.
Westen, nein, stimmt. Westen, Osten, nein, Westen. Im Westen, Entschuldigung, im Westen von Wien.
Schau, das kann ich dir noch zeigen, ja. Erzähl weiter.
Fallenberg-Leopolds gibt es eben lauter Weinberge. Und dieser Weinwandertag hat so ausgeschaut, dass wirklich auf jedem Weinberg waren so kleine Instandheurigen aufgebaut mit Weinbänken, also mit Gartenbänken und Weinausschank und Kinderhüpfluftburg und Sandkiste, zusätzlich zu den eh schon dort bestehenden Heurigen, die ein festes Steinhaus haben. Und das war halt recht nett, weil du bist auf diesen Wegen gewandert, da waren urviele Leute unterwegs und du hast wirklich alle 100 Meter war ein neuer Heurigen mit neuen so Standeln, wo du einen Wein und eine Stärkung holen hast können. Das kann ich nur sehr empfehlen, ein sehr schönes Wandererlebnis, wenn man sozusagen wirklich alle 100 Meter, da könnte man jetzt auch noch ein Glasal trinken und schon wieder.
Also es war ein schöner Nachmittag. Es war
ein sehr schöner Nachmittag. Wetter. Ja, war super Wetter und ist halt eine nette Sache.
Weinwandertage, von man merkt unser Alter steht schon langsam
zu. Ja, ja.
Sind schon reif für die Weinwandertage.
Also einfach unter Weinwandertag im Internet suchen. Und die Stadtverwaltung hat auch so kleine Hütteln aufgebaut, wo so Mitarbeiter dann so eine Infobroschüre ausgegeben haben.
Nein!
Was ist das, was du mir jetzt zeigst? Das war mal ein gutes Lokal und jetzt?
Das war eigentlich kein Lokal, das war eine Videothek, das Ost.
Tja, und jetzt wird es ein Innenlokal. Haha.
Jetzt ein Innenlokal. Wir öffnen am 4.10. im Mezzo. Kaiserstraße 81 zu finden. 13,5. Weiß nicht, was es wird, aber das war auf jeden Fall eine alternative Videothek, die einfach auch die ganzen schwer zu besorgenden Filme, die man
nicht so leicht zu kaufen bekommt. Hast du das Gefühl, das Einzige, was in Wien noch funktioniert, sind so Fresser- und Sauflokale, Schnitzelbuden?
Gastronomie ist auf jeden Fall
Aber so alles Handwerk Punkt. Und alles, was irgendwie nicht sofort essbar ist.
Ja, ich weiß nicht, in Sachen Handwerk gibt es vielleicht eine Verschiebung. Also zum Beispiel habe ich jetzt bei mir ganz in der Nähe sehe ich, dass er wieder ein neuer Coworking Space aufmacht, in der Schmalzhofgasse. Und in Sachen Handwerk habe ich jetzt auch berichtet bekommen, da kann ich aber nicht jetzt mit verbürgt sagen, wie das genau heißt, ein Café in Kombination, dass man dort auch Nähmaschinen zur Verfügung hat. Dort auch irgendwie so Nähmaschinenkurse angeboten werden, wo man sich so dem näherischen Handwerk nähern kann, so workshopmäßig und so. Ja. Also es tut sich schon, aber ich glaube, der klassische Laden, ja, man muss sich umschauen. Also du hast schon recht, Gastro ist natürlich immer stark. In Sachen Leben ist es gerade jetzt im Wandel, muss man sich anschauen. Dass die Global Player auf der Milferstraße da jetzt an der Hauptstraße zumindest den Vorzug haben. Das,
ich, apropos Maria-Hilfer-Straße, wir nähern uns jetzt der Maria-Hilfer-Straße, da vorne sieht man sie schon. Und werden wir schauen, wie das funktioniert, auf der Maria-Hilfer-Straße einen Podcast aufnehmen.
Ja, ich bin auch schon gespannt. Ich meine, so reine Fuzo-Abschnitt ohne ist ja noch relativ klein. Obwohl jetzt bei den anderen, der hintere Abschnitt ab dem ab Neubaugasse ist ja auch schon eigentlich relativ befreit. Halt noch sehr bebaut, aber das werden wir ja wahrscheinlich in dieser Uhrzeit nicht mehr hören.
Hoffen wir es, ja.
Würde mich verwundern.
Du hast ein paar Slash-Filme.
Jo. Ach, womit fange ich an beim Slash-Film-Festival? Nehmen wir das einfach
mal direkt nach. Nachtragung zu deinen Slash-Filmen, wie ich den die Shownotes gemacht habe für letzte Woche, habe ich von dem R100, was du erzählt hast, den Trailer gesucht auf YouTube und habe dann entdeckt, man kann sich den ganzen R100 auch auf YouTube anschauen.
Wirklich?
Ja, den gesamten? Allerdings ohne Untertitel. Irgendwer hat den raufgeladen und
das war ist allerdings, letzte
Woche noch nicht entfernt.
Das ist allerdings dann schwierig, natürlich. Ja, was habe ich gesehen? Ein Film, den ich gesehen habe, kann ich berichten. Ich glaube, das war sogar der erste, den ich die Woche gesehen habe. Es war ein dänischer Horrorfilm namens Borgmann. Und Borgmann war der Name auch des Hauptdarstellers. Da geht es um eine mysteriöse Person, einen Obdachlosen, der ist so, wie am Anfang eingeführt, sieht man den, wie er im Wald lebt irgendwie, in einer Höhle und ein Priester mit irgendwelchen Schergen rückt aus, um ihn aus dieser Höhle auszutreiben und er verflüchtigt sich dann und aus der Höhle raus und versucht noch zwei Gehilfen zu kontaktieren, die so ganz knapp unterm Boden auch im Wald irgendwo schlafen. Also es schaut schon recht wild aus. Und der kommt dann in so eine Vorstadt, zum Vorstadthaus und bittet um ein Bad. Und der Familienvater, der ist zuerst noch normal, dann wird er ziemlich schnell aggressiv und schlägt den Borgmann zusammen. Und dieser versteckt sich dann und lässt sich dann, es geht um eine Familie, versteckt sich dann in der Garage und die Frau bietet ihm dann ein Bad an und er darf ein paar Tage im Gästehaus übernachten. Und nach und nach beginnt dieser Borgmann zusammen mit diversen Gehilfen seiner Gruppe irgendwie die Familie zu zerstören. Und das teilweise mit ganz normalen Methoden, wie einfach Betrug und zu einer gewissen Windigkeit und wenn der Mann nicht da ist,
Social
dann
Engineering
ist er Social Engineering, aber auch teilweise halt auch mit ein bisschen Magie. Er hat irgendwie kommt raus seine Gehilfen und er, also seine Gehilfen können teilweise.
Das ganze Spiel in der Jetztzeit oder
im Spiel in der Jetztzeit, genau, richtig. Und war ein sehr verstörender Film. Ich bin rausgegangen und war eigentlich...
du warst verstört.
Ich war verstört. Und warum? Ich glaube, da spielst du mit gewissen Ängsten.
Ja.
Kennst du den Regisseur Emir Kusturica?
Ja, sowieso,
Schwarze Kater, weiße Katze, genau, liebe ich beispielsweise. Und da werden ja so Persönlichkeiten, die ausgeflippt sind und so.
Oder wie man so.
Nein, die werden ja positiv gezeigt als lebenslustig und Ding. Und das ist irgendwie so eine darke, böse Version von Emir Kusturica. Weil die Leute haben ein ähnliches Aussehen, so wie diese Emir Kusturica. Und das man rechnet es auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube, er spielt mit den Ängsten auch vor der Volksgruppe von Roma und Sinti auf sehr böse Weise. Und das macht das Ganze verstörend. Also es ist jetzt nicht Roma und Sinti feindlich, das wäre jetzt zu einfach
gegriffen. Aber das sind Roma und Sinti, die in dem Film mitspielen?
Sie schauen aus wie die immer Kusturica Sachen und sie können halt irgendwie so Sachen
zaubern oder ja, so genau, schwarze Magie.
Genau, richtig. Magie, so, also, genau, richtig. Ja, so ja. mit den Sachen spielen sie. Und das Ganze ist dann halt wird immer fiebertraumartiger. Am Ende sind alle irgendwie schon dieser Familie so ziemlich in Trance.
Die Moral ist sozusagen, wenn du dich mit dem Gesindel einlässt und im Nett bist, zerstört es dafür deine Familie. Kann man das so
sagen? Ja, richtig. Das ist eine, so die Grundaussage.
Und
das,
mit einem Wort reaktionär. Ne?
Ja, also dieser Part an dem Film hat mir eigentlich überhaupt nicht geschmeckt. Ja. Deswegen bin ich auch rausgegangen und habe mir gedacht, ach, was für ein blöder Film. Ja. Andererseits, es ist jetzt auch nicht ein Blatt gemacht. Er hat wahnsinnig gut unterhalten. Es sind wirklich verstörende, gute Szenen drinnen. Und er ist insofern raffiniert gemacht, weil er ja auch mit deinen eigenen Projektionen, die du ja schon mitbekommen hast, einfach spielt.
Also du reflektierst dein Reaktionärtum dadurch mehr und deine Vorurteile, oder?
Es wäre eine mögliche Blickrichtung. Für andere hat das sicherlich einfach normal und ohne ganz, ganz bösen Hintergedanken funktioniert. Für mich war das eigentlich aber der Hauptdreh dieser ganzen Geschichte. Und er hat das auch wirklich auf seine hoffnungslose Art
also der Film hat weder ein Happy End noch irgendwelche Sympathieträger sozusagen.
Ich werde jetzt nicht spoilen, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass wenn man so mit einer wirklich dunklen bösen Interpretation des Horror-Genres mal was anfangen möchte, kann man sich das anschauen und man wird auf jeden Fall was Neues geboten bekommen. Der ist auf jeden Fall außerhalb politisch der Genre-Grenzen. Würde ich nicht sagen, dass das politisch unkorrekt ist. Wie gesagt, diese Interpretation wär zu einfach und ist, glaube ich, auch nicht so gemeint.
Okay.
Aber es ist auf jeden Fall, ja, wie wir schon gesagt haben, verstörend.
Okay. So.
Den Platz machen für die MA48.
Ja. Also die Marie-Hilfer-Straße wird gerade gesäubert von Mistkübeln, so wie es ausschaut.
Ja.
Okay, die machen da ein bisschen Lärm.
Ja, ich kann noch schnell erzählen, damit mal durchkommen. Es gab noch einen zweiten Surprise-Film.
Ja.
Ein Überraschungsfilm.
Und zwar?
Der war diesmal von dem Macher von dem Film, den man vielleicht aus den 80er Jahren kennt, The Gremlins.
Ja, sicher kennt
man The Gremlins. Von Joe Dante.
Aha.
Joe Dante, es gibt so eine Beziehung zwischen dem Slash-Film-Festival und Joe Dante. Okay. Der war letztes Jahr zum Beispiel auf Besuch und hat auch ein Live-Panel gehalten am Slash-Film-Festival. Und ich glaube letztes Jahr, nicht das Surprise-Movie, aber es wurde auch ein Film gezeigt von Joe Dante. Das heißt, wenn man das Slash Film Festival kennt, hat man schon mit diesem Herrn zu tun gehabt. Er hat jetzt eine neue Komödie rausgebracht, nennt sich Burying the Ex.
Okay.
Und den fand ich bedingt nur gut.
Ja.
Ist eine Horrorkomödie.
Okay.
Nur an wenigen Stellen so wirklich grauslich, ansonsten durchaus im Rahmen. Mhm. Und die Handlung ist schnell erzählt. Ein Horror-Shop-Verkäufer ist zusammen mit einer ökologisch ambitionierten Freundin und küsst diese, während ein verfluchtes Spielzeug anwesend ist.
Oh.
Und in diesem Augenblick wurde gesagt, wir wollen immer zusammen sein oder so in der Richtung.
Ja.
Genau. Und wie es halt so ist, er ist sich eh nicht mehr so sicher mit der Beziehung und in dem Moment, wo er mit der Schluss machen was möchte, dann kommt sie zu Tode und kehrt als Zombie zurück.
Und möchte aber immer noch mit ihm zusammen sein, schätze ich.
Das ist ja natürlich die Prämisse. Natürlich und das ist so kurz und mehr gibt es zu dem Film nicht zu sagen, außer vielleicht, man kann es sich anschauen, man hat sicher gute Lacher dabei. Mich hat er jetzt nicht angesprochen, weil er einfach zu brav ist. Also er könnte sich da sicherlich ein bisschen Gore abschauen.
Da wäre mehr drin gewesen, sozusagen.
Und ich weiß gar nicht, ob mehr drinnen. Für das, was er machen möchte, ist es eh süß. Und ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, er war halt ein total braver Genrefilm. Also wenn man eine grafe Horrorkomödie sehen möchte.
Verzicht gehen.
Ein bisschen, ja.
Okay, ich kann vielleicht mit einem anderen Film auch so ein bisschen in Richtung Horror hinein unterbrechen. Und zwar habe ich mir von David von Cronenberg den Map to the Stars angeschaut.
Ja.
Hauptsächlich deshalb, weil mir die Vorschau im Kino so gut gefallen hat.
Ja, die habe ich
die auch Vorschau gesehen. Im Kino tut so jetzt in 2 Minuten den ganzen Film zusammenfassen. Man kennt sich dann eh schon aus. Und ja, so kaputte Hollywood-Typen, die sich gegenseitig fertig machen.
Mhm.
Immer was Schönes. Und ich habe auch beim Gucken vom Film sehr an die BBC-Serie Episodes denken müssen, die auch so eine Persiflage auf diese ganze Hollywood Autor, Drehbuch, Filmkultur ist.
Ja.
Und da ging es jetzt aber eher mehr so ums Persönliche. Also ich glaube, wenn man das mit zusammenfassen will, denn da den ganzen Film dann, ja, dann sind so Hollywood-Schauspieler halt die urkranken Persönlichkeiten.
Ja.
Es wurde halt ausgewichst abgehandelt, ohne jetzt irgendwelche positiven Sympathieträger oder netteren Momente. Also es ist eigentlich so ein Film, wo du dann denkst, na, zum Glück habe ich einen anderen Beruf, aber sonst kannst du dem nichts Positives abgewinnen.
Okay. Ja, David Cronenberg hat ja früher zumindest sehr abgedrehte Filme gemacht, ja, wie Naked Lunch oder so,
die genau,
sehr surreal geworden sind und dann später ist er ein bisschen braver geworden. Ich den vorletzten habe ich nicht gesehen, wobei der ja direkt einen Wien-Bezug hätte. Der Dangerous Method hätte er geheißen, wo es um die Sigmund Freud Geschichte geht irgendwie.
Ah, okay, ja.
Und war er jetzt im Abgang? Also bleibt er brav oder wird er schon arg? Also merkt man so ein bisschen das Cronenbergige daran?
Ja, nein, ich habe ihn eher brav gefunden. Also der Film ist an sich eher düster, ja. Also,
okay.
Und ich werde jetzt spoilern, weil es ist jetzt nicht eine großartige Handlung oder so. Es ist einfach es ist ein bisschen so wie Ulrich Seidel schauen, aber halt die amerikanische Version.
Also, Ulrich Seidel.
Siehst grausliche Leute, schaust dabei zu, wie sie sich daneben benehmen.
Alles klar.
Und ja, worum geht's? Also es ist praktisch eine Art Familienporträt. Es gibt eine Familie, der Vater ist so seltsamer Therapeut für Hollywood-Größen und tut die so massieren und gleichzeitig psychotherapieren und so. Mhm. Und hat da so halt reiche Schauspielerinnen als Klienten. Dann eine reiche Schauspielerin, die ist halt seine Klientin da und laboriert irgendwie geistig daran, dass ihre Mutter wesentlich berühmter war als sie und jung gestorben ist und die sieht sie auch immer so als Geist, wie sie so verarscht und so.
Ah, okay,
also, ja. Also ein bisschen unglücklich. Und dann hat der Therapeut hat eine Frau, die tritt nicht sehr in Erscheinung, die managt hauptsächlich ihren Sohn. Mhm. Und der Sohn ist so 13 oder so, also noch so Teenie. Und ist aber schon Kinderstar von irgendeiner Sitcom, ist halt extrem schnell, extrem berühmt geworden und hat natürlich die ganzen damit einhergehenden Probleme. Also er ist dann mit 13 schon drogensüchtig gewesen und auf dem Zug gewesen und redet halt schon extrem altklug daher, wie viele Millionen sein Film jetzt in welcher Woche gemacht hat und ja, benimmt sich auch sehr böse zu seinen Assistenten. Nein, also ist alles so, wie das Leben so tickt.
Ja.
Und jetzt kommt halt das dunkle Geheimnis dieser Familie, appert da so heraus, nämlich sie haben irgendwie eine Tochter gehabt, die letzten Jahre in Florida weggesperrt war, in irgendeiner Institution, das erfährt man nicht genauer. Und die hat irgendwie als Kind versucht, sie hat ihrem Bruder, glaube ich, Schlaftabletten geben und dann das Haus anzündet und ist dann mit Verbrennungen, hat es überlebt und der Bruder hat es auch überlebt, aber sie hat sozusagen einen Mordversuch auf die ganze Familie versucht. Müssen wir da jetzt wieder rechts zurück?
Ich habe
so
das Gefühl,
wir sind schon zu weit.
Naja, es ist schon noch gut so. Wir können schon noch ein bisschen gern groß durchgehen. Wir werden allerdings in
die wir müssen jetzt zu
Saxophon-Sache. Ja, dann können wir so wieder zurückturnen. Ja.
Und die kommt und ist ja sehr, wie soll ich sagen, die macht eigentlich noch den sympathischsten Eindruck von der ganzen Bagage sozusagen. Mhm. Also die hat so dauernd lange Handschuhe an, weil sie halt Verbrennungen hat und man sieht so am Anfang, da sitzt sie in einer Luxuslimo mit so einem jungen Chauffeur und sagt, ja, sie will eine Map to the Stars, das ist ein Stadtplan für Touristen, wo man so die Häuser und Villen von Hollywood-Prominenz
besuchen kann. Das kriegt man in anderen Serien und Filmen auch mit, gell? Das hat man schon ein paar Mal gesehen,
ja.
So wo die Touristen dann im Bus vorbeigekarrt werden und dann sieht man vielleicht manchmal den Star schon so vor seiner Villa stehen.
Genau. Ja, und dann fährt er sie da halt herum und sie kriegt dann auch einen Job bei der reichen Klientin von ihrem Vater sozusagen und das erfährt man dann nicht. Also langsam, also sie sagt ihren Eltern nicht, dass sie wieder in der Stadt ist, sondern sie tut da erst heimlich einmal so ausforschen, die die Gegend, wo sie früher gewohnt hat als Kind, und sie landet dann einen Job als Assistentin bei dieser Klientin von ihm, weil da spielt Carrie Fisher eine Rolle, die spielt sich selbst halt als gealterte Schauspielerin, und man sieht sehr schön, ist also wie, was Schauspieler so reden, so, ja, also weißt du, ob der jetzt in dem Film drinnen ist, und kannst du nicht bei dem ein gutes Wort einlegen, dass er mich da erwähnt und so, also sehr, sehr armselig eigentlich, man merkt so, man ist entweder in oder man ist es nicht, und du kannst eigentlich selber sehr, sehr wenig dafür tun. Also sie können dann gezielt mit wem schlafen oder sich bei wem einschleifen, schleimern oder Social Engineering betreiben.
Also aber dieses wirkliche Californication-mäßige.
Ja, ja, und ständig, wie schön bin ich noch, und ich werde Hollywood. Älter, die Zeit tickt, und gib mir Drehbücher und ich nehme jede Rolle an. Und,
da habe ich letztens auch so eine Serie. Ja, das ist interessant.
Es klingt eher zumindest aus Rolle der weiblichen Darsteller klingt das eher sehr verzweifelt alles.
Okay. Also, und insgesamt würdest du jetzt mal, hat sich jetzt interessiert die ganze Zeit lang, oder hast du irgendwann gedacht, okay, ja, den Alltag habe ich jetzt genug gesehen.
Es war jetzt nicht fad, aber es war jetzt irgendwie jetzt nichts weltbewegend Neues, außer dass das halt alles sehr moralisch bankrott ist, sondern sehr seltsam ist. Und ich glaube, die stärksten Momente für mich waren die mit dem jungen Kinderstar sozusagen. Der geht dann natürlich auf Partys mit so anderen Kinderstars, und dann führen sie halt so Dialoge wie, hast du die gesehen? Sie ist ja so alt, so, sie ist ja schon 20.
Und, so. Und das schon vollkommen
verkehrt. Ja, und nehmen natürlich auch Drogen und ja, und alles Mögliche. Ja, das Ganze geht dann halt sehr, sehr psychologisch und beziehungsmäßig den Bach runter. Also die Schauspielerin freundet sich erst so an mit dem verbrannten Kind, also mit dieser Rückkehrerin aus der Psychiatrie, aber die hat natürlich auch dunkle Geheimnisse, und dann...
Also es tun sich dann immer wieder mehr dunkle Türen auf.
Ja, ja, und dann wird dann sehr, sehr die Rache zelebriert, also sie...
Na gut, das Ganze ist in Schwarz-Weiß gedreht, habe ich gesehen, oder?
Nein, es ist in Farbe.
Ja, habe ich mir das eingebildet anscheinend, okay.
Aber ja, also jetzt kein Feel-Good-Movie irgendwie, sondern mehr so ein, boah, sind die alle krank im Schädel. So, eher... Ja, sag mal, für Leute, die ihre Hollywood-Karriere nur knapp verpasst haben, ein sehr empfehlenswerter Film, weil sie denken, bist du Glück, dass ich Kellnerin bin und nicht sowas.
doch dem so. Entgangen.
Gut, dass ich einen Bürojob habe.
Ja, da kommen wir. Ja, hier gibt es einiges nachzuholen. Also. Den werde ich mir auch auf meine Liste schreiben, meiner zurzeitig zu schauenden
Film. Die junge Hauptdarstellerin habe ich jetzt nicht gegoogelt, aber die spielt recht gut, sollte man sich merken.
Okay.
Mit einem polnischen Namen.
Sorry. Was habe ich noch am Plan? Gar nicht mehr viel. Wir haben schon.
Du hast sicher noch einen Slash.
Ja, ja. Ich habe ja dann weniger Horror gesehen im Endeffekt als zwei. Also einen, man kann es nicht Apokalypse-Film nennen, das ist, glaube ich, ein chinesischer Film von dem Regisseur, den habe ich zwar jetzt nicht vor den Augen, aber der hat vorher schon Filme gemacht, die Leute am Slash-Filmfest gekannt haben. Dumplings hat er geheißen.
Dumplings, okay. Knödel, oder?
Der hat geheißen, The Midnight After.
Okay.
Und die Handlung ist schnell erklärt. Es spielt in Hongkong. Ein Spieler wird gebeten von einem Freund, dass er seine Autobusschicht übernimmt für so, es gibt so, weiß ich nicht, kleine Autobusse, die dann halt in die Vorstädte fahren. Und in diesem Autobus sammeln sich halt so eine zufällige Gruppe von Personen. Ich weiß jetzt nicht genau, sind, glaube ich, 12 Leute oder so. Und während sie so fahren sie so durch einen Autotunnel, und als sie diesen Tunnel verlassen, ist die Welt verlassen. Sie sind die Einzigen.
Okay, das typische, also, wo sind alle geblieben?
Wo sind alle geblieben? Was ja auch ein interessantes Genre ist. Das könnte man in der Apokalypse-Story, könnte man da mittlerweile ein eigenes Genre machen. Da habe ich mindestens schon 6-7 Filme gesehen, die nur
dieses Thema... I Am Legend und so, ne?
Ja, richtig. Genau, I Am Legend habe ich aber noch nicht gesehen, witzigerweise. Da sind ja dann nur Vampire auf der Welt. Okay,
ja.
Aber da auf jeden Fall, man kann bei dem Film gar nicht so viel spoilen, weil man kann eines darüber sagen, es wird einem im Endeffekt dann keine logische oder vielleicht nur interpretierbare Lösung geboten, was da möglich ist. Es geht auch mehr um das Währenddessen und was dann los ist. Also sie sammeln sich dann in so einem leeren Lokal, richtig. Und bei dem einen kommen sie drauf, der hat das ganz was Schlimmes gemacht jetzt. Mhm. Und jetzt sind sie aber die letzten Überlebenden auf der Erde. Also wie gehen sie damit um mit diesen Verbrechen? Und so entwickelt sich das. Und das ganze Finale, muss man sagen, wird dann schon wirklich recht abstrakt.
Und sie haben keine äußeren Feinde wie Roten Hunger oder Zombies oder Außerirdische oder so?
Es gibt vereinzelt schon so Einflüsse, aber die sind sehr spärlich gesehen.
Also man sind eher mit sich selbst beschäftigt. Man
sind eher mit sich selbst beschäftigt, beziehungsweise man sieht dann schon halt viel leere Straßen und wo sie dann so rumspazieren und so.
Aber so Survival ist ein Problem oder sind alle Supermärkte noch bestens gefüllt?
Also ich glaube, das Essen ist so ein Problem, was jetzt nicht so erzählt wird. Mhm. Beziehungsweise, also wirklich so vom Survival-Aspekt kann man den Film jetzt... darf man ihn nicht wahrscheinlich anschauen, da wird man nicht zufrieden sein.
Okay.
Aber man kann zufrieden sein in Sachen Verrücktheit vom Plot. Es wird dann teilweise auch von das Major Tom von David Bowie sehr prominent, spielt eine prominente Rolle, auch handlungstechnisch.
Okay.
Und wer die Nummer kennt und so, kann sich vielleicht vorstellen, dass das mit einem chinesischen Regisseur aus der Blickrichtung hin durchaus abgefahren wird. Also das war der Film, den haben sie vor einem Überraschungsfilm gespielt. Mhm. Und eigentlich hat man sich auf den Überraschungsfilm gefreut und gesagt, das wird der Knaller. Und dann war das eigentlich der wahre Aufreger. Wenn man sich's anschaut, man wird unterhalten. Es ist schon verrückt. Es ist vielleicht einmal zwischendurch, man hätte es eine Viertel oder 20 Minuten kürzen können, weil diese Szenen, wo sie dann miteinander diskutieren, das ist dann ein bisschen lang. Aber prinzipiell ist das, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf Dumplings und werde mir noch mehr Filme von dem Typen anschauen.
Okay,
So, den letzten Film, den ich jetzt noch zu erzählen habe, ach schön, der heißt auch schon The Final Hours. Mhm. Ist ein Präapokalypse-Film aus Australien. Es geht um die letzten Stunden der Menschheit. Man weiß, es ist vorbei.
Aha.
Im Radio sind auch nur noch so...
Kommt schon der Final Countdown.
Schon so pseudophilosophische Ansagen vom Radiosprecher. Aha. So, seid bei euren Liebsten.
Genau. Und weiß man genau, was die Apokalypse ist, oder wird das nicht näher erläutert?
Also was die Ursachen sind nicht. Man erfährt am Anfang, dass, glaube ich, schon Europa mal weg ist. Und die auf Australien haben es noch ein paar Stunden irgendwie. Das so viel kann ich vielleicht erzählen. Ja. Man bekommt schon noch was mit von der Apokalypse, die genauen Gründe oder so.
Ja.
Muss man sich selber.
Aber die Apokalypse ist der Atomkrieg oder Zombies?
Das weiß man nicht.
Europa geht als erster drauf.
Genau, Europa ist schon weg.
Ist schon weg.
Zeitpunkt.
Wir sind dann mal weg.
Genau, richtig. Und dann verfolgt das Schicksal eines mittelalten Australiers. Mittelalter, sage ich mal, keine Ahnung, 35 bis 40 oder so. Und der bricht auf von seiner Geliebten oder so und möchte unbedingt, das ist sein Plan, die letzten Stunden zu einer Party fahren.
Okay,
zu einer großen Party, die ein Freund von ihm gibt und dort die letzten Stunden wegfeiern.
Okay.
Er bricht da auf im Auto, wie es halt mal so ist in der Präapokalypse, wird da, glaube ich, von einem Mann in ausschließlich mit Unterhose bekleidet und mit einer Machete bewaffnet.
Ja.
Da setzt sich gleich mal rein in sein Auto und bedroht ihn und schreit ihn halt an. Und
die letzten Stunden der Menschheit hast keine Ruhe vor sich in identischen Typen.
Der ist auch noch wirklich, also dieser Machetenmann ist einer der stärksten Szenen vom Film. Aha. Von dem flüchtet er erfolgreich und dann trifft er auf zwei Männer, die ein kleines Mädel verschleppen und dieses kleine Mädel rettet er und dieses kleine Mädel möchte zu ihrem Vater und er fährt mit diesem Mädel einmal zu der Party und das Mädel soll halt dort schauen, ob sie jemanden findet, der sie zu ihrem Vater bringt irgendwie. Und so entwickelt sich so eine Reisegeschichte.
Ist das die richtige Straße?
Ja, das ist die richtige Straße.
Schaut
sie mir und dass die, das macht die Autolosigkeit.
Ja, genau.
Stimmt, viel gemütlicher das Ganze. Ja, und
also das heißt, anstatt auf die Party fährt er da das Mädel spazieren?
Nein, umgekehrt. Er fährt mit dem Mädel auf die Party.
Ach so.
Und das Mädel soll halt selber klarkommen.
Ach so, okay. Hat er Besseres zu tun sozusagen an seinen letzten Tagen?
Man verfolgt die beiden halt wie sie sich halt die letzten Stunden so durchschlagen und das, was ich erzählt habe vom Anfang von diesem Machetenmann, das ist so ein Action-Auftakt und es kippt dann aber mehr ins Nachdenkliche, das Ganze.
Okay, okay.
Also,
so, ja, was tue ich mit meinem Leben?
Ja, in den letzten Stunden, wie möchte ich die eigentlich verbringen?
Und da ist aber nicht so, dass man diesem Doom irgendwie entkommen kann oder so irgendwelche... Das ist überhaupt kein Thema.
Diese Hoffnung, also da kann man die Spannung, da ist auch nichts gespoilt, weil diese Spannung gibt's nicht. Die ganze Geschichte der Apokalypse ist schon ausgerechnet und gelaufen.
Okay. Und am Schluss ist Ihnen ein schöner, teurer Special-Effekt, wo Australien untergeht?
So ein Wow-Moment, das sollte man sich anschauen. Okay. Also ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen, dass man sich ihn mal anschaut. Mhm. Allerdings... Es ist kein Film, an den ich mich jetzt ewig erinnern werde. Okay. Also er bringt jetzt keinen großen Twist rein. Er erzählt einfach, es ist ein bisschen, man kann ihn vergleichen, ist zwar ein großer Vergleich, aber so ein bisschen vielleicht wie beim ersten Teil von Mad Max. Weißt?
Okay,
da ist nicht viel Budget drinnen, es wird halt was erzählt, es passiert so ein Event nach dem anderen und man kann das mögen oder es langweilig finden, aber es ist halt insofern ein straight gemachter Film.
Okay. Schöner gelebt haben.
Schöner gelebt, das war's. Ja. Das, was ich halt eh erzählt, den letzten Film wollte ich mir anschauen, habe mich ja leider im Datum geirrt.
Ja.
Da habe ich nur noch das leere Filmcasino vorgefunden, das war gestern am Sonntag. Vielleicht aber auch ein schön nachdenklicher Abschluss. Freue mich schon auf nächstes Jahr.
Ich weiß nicht, haben wir das schon rezensiert im Podcast? Es war ja auf dem Slash Film Festival Knights of Badassdom.
Ah, ja, das habe ich mitbekommen. Das hat haben sich einige Leute angeschaut. Ja,
den habe ich auch schon gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe.
Na,
hast du das erzählt? Achso, dann werde ich den, also ich habe den auf Video oder so irgendwo schon mal vorher gesehen. Mhm. Und zwar ist der deshalb sehr bemerkenswert oder sehenswert, weil Peter Dinklage mitspielt, der von Game of Thrones, der kleine, den Imp spielt.
Mhm.
Und das ist einfach so ein eher spaßiger Film, Spaß, Horror, Splatter, so die in der Reihenfolge. Und zwar werden gehörig durch den Kakao gezogen die Lapler, die ihre Live-Action-Roleplaying-Typen, die eine eigene Subkultur des Nerdtums
bieten. Ja, ich habe sie schon ein paar Mal getroffen, da in Wien sogar.
Ja, also auch in einer Stadt ihrer Nähe gibt es Typen, die das ganze Woche drauf sparen, dass sie dann am Samstag mit falschen Vampirzähnen und sehr teuren nachgemachten Kreuzfahrerkutten und Plastikschwertern in irgendeiner Burgruine sich kloppen und dazu halt Anweisungen eines Regisseurs folgen und dann so...
Eine Geschichte durchgehen.
Ein Typ mit...
Es ist wie Pen und Paper, nur ohne Pen und Paper.
Ja, ja, und dann wirft er so Ping-Pong-Bälle auf einen Ritter und sagt, mein Feuerball hat dich getroffen. So auf die Art.
Ja. Und die nehmen so wird das sehr auch ernst. Gezeigt dann
in. Ja, ja, also die werden da, also das ist ein, der ganze Film spielt in einem riesigen Lapler-Treffen. Die treffen sich in irgendeinem texanischen Wald oder sonstigen Redneck-Country Ort, wo Städter schon einmal per se nichts verloren haben. Ja, aber da gehen sie alle hin mit ihren, wie soll ich sagen, mit ihren Kutten und Ritterrüstungen und Waldelf-Outfits.
Ja.
Und man sieht halt, so wie es am Parkplatz, da sich schminken und dann da halt den Anweisungen des Game Masters folgen und da im Wald herumrennen. Und da werden sozusagen so Events gescriptet. Also irgendeine Gruppe läuft halt da so durch den Sumpf oder so und dann plötzlich tauchen mehrere Trolle auf. Das sind andere Labler, die als Troll verkleidet sind und ab und zu dann befriegeln sie sich ein bisschen und dann dreschen sie schon so aufeinander mit ihren Plastikschwertern und so. Und ja, also das ist halt ihr Leben, das zelebrieren sie. Und die Gruppe, um die es geht, das sind so mehrere Underachiever. Der eine, der bildet sich so eine als der beste Witzert überhaupt, weil er halt so ein möglichst uraltes Zauberbuch hat. Aus dem liest er da seine Zaubersprüche vor. Und der andere ist irgendwie reich und hält seine zwei Kumpels aus. Das ist, glaube ich, Edward Dinklage oder irgendein ein anderer halt. Und lebt in so einer Art Schloss, das halt so voll auf Lab hergerichtet ist und lebt seine pubertäre Warcraft-Fantasie halt aus. Und der dritte weiß ich jetzt auch nicht mehr, was der tut. Aber die halten halt so zu dritt zusammen. Und weil sie so die Ur-Super-Labler sind, haben sie auch hinten im Auto haben sie auch Stahlwaffen. Obwohl man das am Lab natürlich nicht haben darf. Aber es heimlicht uns damit mit Stahlwaffen trainieren. Und sind halt die ganz ärgeren Labler. Und ja, was passiert? Ja, es kommt dann eine schöne Frau, die kennt man übrigens auch. Und zwar ist das die von Serenity, also...
Ah, oh, jetzt habe ich nicht gesehen,
Firefly.
Ja, habe ich ja, genau.
Von der Serie, die junge Darstellerin ist jetzt ein bisschen älter geworden, spielt sozusagen den Female Lead. Und die ist da mit ihrem leicht schwachsinnigen Cousin, der voll in der Labwelt lebt und sich wirklich einbildet, er ist Ritter Kunibert und muss sie so beschützen halt. Ja, und die ist halt so eine Schwertfechterin und rennt da im Minirock dauernd herum und schaut gut aus. Und was passiert? Ich glaube, der Typ, der sich einbildet, ein Zauberer, hat es halt irgendwie geschafft, aus irgendeinem Second-Hand-Laden so ein Necromonicon-Buch zu kriegen, das halt wirklich aus Menschenhaut ist und dann so die bösesten Zauber rauslässt, wenn man es richtig
Dreh- und Angelpunkt gibt, den man immer wieder antrifft in Horrorfilmen.
Genau. Und er macht das natürlich aus den allerniedrigsten Beweggründen, weil er am Lab da halt so talpunkten will, was für ein cooles, echtes Zauberbuch hat, und er glaubt das natürlich auch selbst. Und die ganz stringente Handlung entzieht sich mir, sogar nicht mehr so gut erinnern. Auf jeden Fall spielt noch so eine Rolle hinterwäldlerischer, texanischer Redneck-Polizisten eine Rolle, die in diese Städter enorm am Arsch gehen und diese dann halt ordentlich erschrecken wollen. Und ja, und dieses Necromonicum entfaltet da so erst schön langsam und dann halt immer böser seine Wirkung. Ja. Inmitten diesem Lab-Gefecht, wo es halt um Mitternacht so eine riesige Schlacht gibt von den Orks gegen die Guten. Also alle Labler müssen da so am Parkplatz warten in ihrem Zeltlager und warten jetzt endlich, bis es losgeht zur großen finalen Schlacht. Und mitten in dieses Kampf- und Scheinkampf-Dings tut halt da dieser wirkliche Geist, genau, sie beschwören da aus diesem Necromonicon-Buch eben so ein Monster, was halt dann von den meisten für einen Spezialeffekt gehalten wird, bis es halt zu spät
ist. Das sind halt, ja, genau, richtig, ja. Ein klassischer Kniff.
Und inmitten dieses ganze Tor, wo kommen halt die Redneck-Polizisten, die halt nur gewartet haben, bis der erste Labler da einen Notanruf macht, und fahren dann, ich glaube, mit Paintball-Guns oder so, fahren sie halt rein und ballern die alle nieder und lachen dreckig. Ja. Mhm. Aber sie haben nicht die Rechnung ohne dem Dämon aus der Hölle gemacht, weil der frisst dann mal die als erstes. Ja. Ja. Und die ganzen Labler fliehen dann halt, und ein riesiges Tohuwabohu. Und wer jemand, der ziemlich schnell, ganz schier auch auf einer Toilette drauf geht, von diesem Monster gefressen wird, ist eben der Peter Dinklage, also der
kleine Reiche.
Ja. Und
gespoilt!
Ist das Ganze. So viel
Handlung ist
nicht. Ich möchte es mal noch anschauen. Aber ja, war es ein gutes Tohuwabohu?
Also ja, also so richtig so, genau, und würfel eine 12, ja, ich habe einen kritischen Treffer.
Also wenn man das Rollenspiel was
im Buch hat, kann man das anschauen, und auch wenn man Game of Thrones mag, kann man damit voll was anfangen.
Sehr gut.
Und sie nehmen sich halt gekonnt selbst, also wie soll ich sagen, diese ganze nicht ernst nehmbare Welt der Live-Action-Rollplayer nehmen es halt sehr liebevoll ernst und so, und was, ja. Und man sieht auch diese Game Master, die fahren in so einem, also die haben irgendwie so einen Drachen, der kann Feuer speien, das ist halt so ein ungerösteter VW-Bus oder so ein Auto, und da sitzen sie drinnen und schauen so auf Schwarz-Weiß-Monitoren mit Außenkameras, schauen sie halt die fliehenden Ritter und Elfen an und freuen sich, und da geht natürlich dann auch der echte Dämon auf die los.
Also das klingt einer fröhlichen...
Kann man wirklich anschauen. Sehr, sehr lustig.
Tja, dann
muss ich auch
auf meine Liste sehen. Ach, so viel auf meiner Liste.
Guckbefehl, ja.
Na gut, jetzt haben wir viel
schön gemacht. Haben wir viel gemacht, ja. Und, wir hören uns nächsten Montag. Höchstwahrscheinlich wieder beim Garib in der Zypresse.
Ja,
wenn das 19:30 Uhr. Und wir würden uns freuen, wenn Sie vorbeikommen oder uns zumindest flattern oder sonst irgendwie.
Aber immer gern.
Geschenke zukommen lassen und spenden. Okay. Gute, gut gemeinte Wortmeldungen.
Sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.
Okay.